Willkommen bei Inline, dem Podcast der Fachzeitschrift EPP. Hier sprechen wir über Trends, Technologien und Herausforderungen in der Elektronikfertigung. Fundiert, praxisnah und auf den Punkt. Tauchen Sie mit uns ein in die Welt moderner Produktionsprozesse. Von der ersten Idee bis zur perfekten Baugruppe. Inline. Wissen, das weiterführt.
Materialengpässe, globale Krisen, die Lieferkette in der Elektronikfertigung steht unter Druck. Doch es gibt Lösungen, es gibt auch technische Lösungen, um das Thema aufzufangen, um Netzwerke robuster zu gestalten. Und genau darüber, über die Situation, wie sie gerade ist und welche Lösungen es dazu gibt, darüber möchte ich jetzt sprechen. Und zwar, ich fange mal hier an, bei der Dame mit Stefanie Kölbel. Jetzt kommt eine lange Funktionsbeschreibung. Sie ist zum einen Vorstandsmitglied der COGD, also der Component Obsolescence Group. So.
Genau.
Und Director bei TQ Embedded und Head of Obsolescence Management und Component Engineering. Okay, jetzt ist schon die Hälfte der Zeit um. Also erstmal herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Dann Olaf Römer, selbstständiger Berater und ich habe es vorhin schon gesagt, so Urgestein der Elektronikfertigung. Lang genug dabei. Sehr schön, auch herzlich willkommen. Dann Andreas Koch, Geschäftsführer der Firma Perceptron. Und Sebastian Schaal, Gründer und Geschäftsführer von Luminovo.
Danke.
Also erst nochmal auch an Sie herzlich willkommen und vielen Dank, dass wir über das Thema Supply Chain Resilience sprechen können. Ich habe es gerade so in der Anmoderation gesagt, die Situation ist nach wie vor angespannt, was das Thema Lieferkette betrifft. Vielleicht fangen wir mal bei Ihnen an, bei den Mitgliedern der Group, die Sie vertreten. Wie sieht da die Situation aus? Wie ist der Stand der Dinge?
Ja, letztendlich ist es immer herausfordernder, wirklich die langen Lebenszyklen, die unseren klassischen Mitgliedsfirmen wie Luftfahrtkunden, wie Medizintechnikkunden, wie Bahntechnikkunden, wo man teilweise bis zu 50 Jahren Lebensdauer hat, wirklich mit der Komponentenverfügbarkeit, die teilweise bei 6 Monaten liegt, wirklich noch kombinieren kann und wirklich sagen kann, man kann diese langlebigen Produkte über diese Dauer mit relativ überschaubaren Aufwand auch nur am Leben erhalten. Das ist ein Thema, das uns natürlich als Verband vorantreibt, wo permanent auch den Austausch fördert, wo man auch ganz viele unterschiedliche Lösungen braucht und wo spannenderweise letztendlich das Thema Allokation gleich mit berücksichtigt wird, weil letztendlich ist Obsoleszenz eigentlich nur andere Form von der Allokation, in dem Fall endgültig und langfristig und die Allokation ist kurzzeitig und hoffentlich dann wieder mit normalem Weitergang verbunden. Aber das sind zwei Themen, wenn man die wirklich sehr, sehr gut kombiniert, wenn man gute Obsolescence-Tools im Unternehmen etabliert, dann profitiert man automatisch aber jeder Allokation davon. Und von dem her versuchen wir als Verband, kurzzeitige, aber auch die langzeitigen Aspekte wirklich mit abzudecken und da gemeinsam Lösungen zu finden.
Aber das Thema Materialverfügbarkeit ist angespannt.
Ist definitiv angespannt. Also seit der Allokation in 2020, 2021 ist es eigentlich zu keiner Zeit mehr so ruhig geworden, wie es davor eigentlich immer mal wieder der Normalzustand war. Den Bullwhip-Effekt, den kennt jeder von uns, das war jeder gewohnt, aber die Zyklen werden halt immer schneller in dem Sinne. Und es kommt eigentlich immer, wenn man denkt, jetzt flacht's ab, jetzt kommt man wieder in einen Normalzustand, kommt der nächste Heavy-Hitter dazu, der eigentlich noch viel schlimmer ist, wie das, was davor passiert ist.
Okay.
Also die globalen Lieferketten werden viel instabiler, als wir es noch vor 6, 7, 8 Jahren hatten.
Okay. Herr Koch, Sie haben im Vorgespräch gesagt, es wird noch schlimmer. Warum und was sehen Sie da von der Entwicklung?
Ja, wir müssen bedenken, dass wir hier in Europa keinen so nennenswerten Anteil mehr am globalen Halbleitermarkt haben. Auch Japan hat das gleiche Problem. Wir sind in beiden Ländern unter 10%. Europa und Japan haben nicht mal mehr jeweils 10% Anteil am Halbleitermarkt. Das heißt, unsere Bedeutung in dieser Supply Chain ist nicht mal die gleiche.
Okay. Und das macht es letztendlich dann schwierig, Lieferketten und Material verfügbar zu haben und Lieferketten stabil zu halten?
Das ist eins der Probleme. Ich glaube, wenn wir über Supply Chain reden, sollten wir unterteilen zwischen der internen Supply Chain eines Unternehmens und der externen Supply Chain. Und nach unserer Erfahrung ist es so, dass die Unternehmen schon Herausforderungen haben, ihre interne Supply Chain überhaupt richtig in den Griff zu bekommen. Ich hatte im Vorgespräch ja auch schon erwähnt, wir haben ein Messsystem entwickelt, heißt Effizienzanalyse. Mit dem Messsystem sind wir in der Lage, die Planungssicherheit, die Planungsqualität einer Supply Chain zu messen. Und wenn ich überlege, was wir da in den Messergebnissen teilweise an Gaps schon sehen, was Versorgungssicherheit gefährdet, das ist teilweise wirklich haarsträubend. Mhm. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben Aufträge, die nach unserer Definition heißt das Nahbereich, die im Nahbereich gefertigt werden sollen. Das heißt, in den nächsten 3 Wochen will die Produktion den Auftrag auf die Maschine geben. Und Material ist noch gar nicht bestellt, 3 Wochen vorher. Mhm. Und Einkäufer sagen, wir sind da safe, weil die Wiederbeschaffungszeit gibt das her. Mhm. Und dann schauen wir uns die Messergebnisse an und sehen, ja, im Großteil mag das klappen, aber es ist immer ein Bodensatz, der nicht klappt. Das führt zu Ineffizienzen, das führt zu Störungen im Produktionsplanungsprozess. Und da steckt viel, viel Potenzial in der internen Supply Chain. Da brauchen wir noch gar nicht auf die externe schauen. Da müssen wir erstmal schauen, dass wir in der Organisation die Dinge richtig machen und effizient und effektiv machen.
Ist das auch was Sie bestätigen können? Weil Sie haben gesagt, ich meine, kommen eher so aus dem Testumfeld, aber dann auch stärker Richtung Materialwirtschaft und beraten da die Unternehmen ja auch dahingehend.
Das ist am Ende eine Frage auch der Verteilung dieser Aufgaben im gesamten Unternehmen. Also das ist nicht eine Sache, die jetzt der Einkauf zu regeln hat, sondern das geht wirklich von der Führung des Unternehmens aus, also die da entsprechende Budgets für solche Sachen auch bereitstellen müssen, diese Resilienzthemen erstmal überhaupt aufnehmen müssen und dann auch verstehen müssen. Und wenn man jetzt in die Welt hinausschaut, und das muss man ja dann auch so denken, also man kann das nicht so lokal denken, da braucht es auch Kontakte in diese Richtung, das muss man pflegen, das muss man organisieren, gerade in Verbänden oder wie auch immer, und das auch internationalisieren. Allein können wir das hier so nicht stemmen, weil wir haben auch viel zu wenig Besorgungsmöglichkeiten lokal.
Mhm, okay. Luminovo, bietet auch eine Lösung für Unternehmen, wo auch KI mit reinspielt, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Können Sie kurz erklären, was Luminovo macht und wie Sie da Ihre Kunden unterstützen?
Ja, also grundsätzlich sind wir im Endeffekt, verstehen uns als eine Software-Suite für die Elektronikbranche. Das heißt, sowohl auf der Einkaufs- und Supply Chain-Seite bei der OEM-Seite als auch irgendwie in den EMS-Unternehmungen, wo natürlich das Thema Supply Chain sogar auch schon in der Angebotslegung eine große Rolle spielt, weil man ja als Fertigungsdienstleister irgendwie auch projektbezogen irgendwie auch sourcen muss und damit die Lieferketten sicherstellen muss. Genau, und wir im Endeffekt, wie es Frau Köbel schon gesagt hat, unterstützen im Endeffekt auf den verschiedenen Flugebenen. Ne? Einerseits muss ich kurzfristige Beschaffung, ist quasi, was für Stocklevel habe ich gerade noch bei meinen Lieferanten, Distribution oder vielleicht sogar den Herstellern, wo ich schnell was verfügbar habe. Dann nächste Stufe, was sind eigentlich meine Lead Times, falls ich eine Wiederbeschaffungszeit habe, wo stehen die im Verhältnis? Dann langfristig das Thema Obsoleszenzing mir auch mit im Blick zu haben. Und dann aber auch mittelfristige Störungen, die vielleicht durch sowas wie Georisiken aufkommen, ne? Wenn ich irgendwie Erdbeben und so weiter habe, gibt es jetzt sofortige Störungen, die dann wahrscheinlich die mittelfristige Beschaffbarkeit stört. Ne? Und wir versuchen einerseits mit eigenen Lösungen, Integration an die Distribution, aber auch mit irgendwie Partnerunternehmen, die sich vielleicht gerade Tools, die quasi auch in der Obsoleszenzwelt als Datenprovider sich gut etabliert haben, die mit anzubinden, um da eigentlich zum ersten Mal wirklich so ein holistisches Bild für genau von der Nahverfügbarkeit bis zur Endverfügbarkeit zur externen Supply Chain ein gutes Bild zu geben. Und genau, dann gibt es natürlich die ganz nahe Supply Chain, die fertigungsnah ist, und das ist dann zum Beispiel eine Welt, wo sich zum Beispiel der Herr Koch oder der Andreas auseinandersetzt, weil genau, wenn ich das externe gemanagt habe, muss ich trotzdem meine internen Beschaffungsprozesse noch im Griff haben. Ne? Und so, glaube ich, kann man eigentlich mit Tools diese ganze Kette gut abbilden. Man muss es aber auch tun, man muss auch den unternehmerischen und den Firmenwillen dazu haben, ne? Dass auch eine Einkaufsabteilung nicht mehr als reines Cost-Cutting-Center verstanden wird, sondern eigentlich als Profitoptimierer. Und das startet halt mit Kosten, aber halt Risiko ist ein ganz wichtiger Teil, weil das Risiko gefährdet meine Umsätze der Zukunft, ne? Und wenn ich nicht produziere, dann kann ich nichts verkaufen, ne? Und ich glaube, deswegen organisatorisch muss man sich auf eine neue Art von Profil von Einkauf einstellen und dann einfach bereit sein, auch die richtigen Schritte zu gehen, um sich darauf abzusichern.
Okay. Und ist das so, dass Unternehmen sonst eher so Datensilos haben und eben nicht diesen Blick haben? Genau. Ist das so der Knackpunkt?
Genau, also wenn wir auch das große Problem der Industrie quasi aufzeichnen, sagen wir einfach, das Paradox ist, man hat tolle connected products, ne, verbundene Produkte, IoT etc., aber die Supply Chain und die Daten sind komplett disconnected, ja, unverbunden. Und das ist das Hauptproblem. Es ist ein Silo nach dem Silo, intern, Engineering, wenn es gibt, arbeitet nicht mit Einkauf etc. Und dann extern, die arbeiten nicht mit dem. Und wir glauben, mit einem besseren Zusammenspiel von den Menschen und den Systemen könnte man deutlich mehr Transparenz schaffen und damit auch, ich meine, fehlende Transparenz führt zu Kontrollverlust und Kontrollverlust führt dann im schlimmen Fall zu Panik. Und ein Bullwhip-Effekt entsteht, weil ja, es gibt Krisen und da gibt sicher Auswirkungen, die unvermeidbar sind, aber eine Überreaktion führt dann oft zu vermeidbaren Allokationsproblemen. Ja, es gibt ja auch viele Leute, die sagen, die Chip-Krise war schon inflationär, wie sie war, weil die Leute eben sehr anfangen, sehr irrational ihre Einkaufsverhalten zu zeigen. Ne? Deswegen ist das ganz klar unsere
ganz,
Meinung.
Ganz kurz, was heißt denn irrationales Einkaufsverhalten, so als so ein Beispiel?
Das heißt, eine absolute Überbevorratung. Ne?
Ja, okay.
Die dann, und das schaukelt sich natürlich hoch. Ne? Der eine bestellt mehr, dann rutschen die hinter, dann gibt's auf einmal non-cancelable, non-refundable. Einmal die Leute beschaffen, hamstern. Und wir hatten das Problem ja in der EMS-Industrie sehr stark. Materialleger sind voll, Working Capital hat sich verdoppelt. Und das ist für Unternehmen mit einstelligen Profitmargen existenzbedrohend. Ne? Das heißt, eigentlich haben sich hier dann teilweise Broker und vielleicht auch teils die Distribution die Taschen voll gemacht, Preise getrieben, zum Kosten von, sag ich mal, den Firmen, die wirklich tiefe Wertschöpfung machen. Das ist sowas, was mich persönlich dann immer auch frustriert. Aber ich denke, das darf es eigentlich in der verbundenen und gut gemanagten Supply Chain, sollte es diese Leute, die Arbitrage Opportunities nutzen, um sich die Taschen voll zu machen, nicht mehr geben.
Und es gibt eine Kooperation zwischen Perceptron und Lumino, ne? Wie sieht die aus? Wie arbeitet ihr da zusammen?
Ich würde zuerst gerne das ergänzen, was Sebastian sagt, ist absolut richtig. Wir haben eine Supply Chain Optimierungssoftware entwickelt, mit der sind wir in der Lage, die komplexe interne Supply Chain auf 4 Seiten abzubilden. Wenn wir uns ERP-Systeme wie SAP anschauen und schauen, wie viele Module und wie viele Transaktionen SAP beinhaltet, ist es super komplex, aber das, was du gesagt hast, ist absolut richtig. Die Unternehmen arbeiten in Silos und diese Silos sind nicht miteinander verbunden. Und die führen auch dazu, dass die Unternehmen in der Supply Chain nicht mit einer optimalen Effektivität und Effizienz arbeiten. Und wenn wir gemessen haben, in welchem Zustand eine Supply Chain ist, dann sehen wir die Potenziale und dann empfehlen wir in der Regel auch unsere Supply Chain Optimierungssoftware einzusetzen, weil wir genau dann diese Effektivität und die Effizienz erhöhen können, diese Transparenz herstellen können von der Vertriebssituation über die Fertigungsplanung in den Einkauf und wieder zurück. Und wenn wir das tun, wenn wir diese Supply Chain optimieren, arbeitet die komplette Supply Chain mit einem höheren Wirkungsgrad. Und das bedeutet, dass die Unternehmen mit weniger Aufwand bessere Ergebnisse erzielen. Und dann sind solche Themen wie Fertigungsplanung auf einem ganz anderen Niveau. Wenn wir heute sehen, wir haben Kunden, die wir gewinnen und wir machen eine Messung und stellen fest, dass im Nahbereich die Planungssicherheit bei 65% liegt. Das ist grauslig für eine Fertigung. Das heißt, diese Fertigungsabteilungen kümmern sich um Fehlteile. Okay. Wenn sie eine Planungssicherheit von 100% im Nahbereich haben, dann ist eine Fertigung ganz anders aufgestellt. Und solche Unternehmen sind auch resilienter.
Aber das ist natürlich auch der optimale Ansatzpunkt, um dieses Thema KI im Unternehmen wirklich mal zum Laufen zu bringen. Weil letztendlich, ähnlich wie es bei Luminovo ist, Data is King. Also wer die Daten hat, das ist die wichtigste Grundlage. Und es braucht eigentlich ja gar nicht KI an vielen Stellen, sondern es reicht schon ein ganz simpler Algorithmus, um intern zu tracken, wo habe ich denn meine Bauteile, wo beispielsweise die Lieferzeit momentan nach oben geht. Wo habe ich die Teile, wo der Preis über das letzte halbe Jahr Stück für Stück nach oben gegangen ist. Und hier einfach den richtigen Trigger für einen Einkauf für die Business Units zu setzen. Achtung, bitte löst mir einen Alarm aus, sobald die gewisse Grenze überschritten werden ist. Ich glaube, das zu definieren, das ist in vielen Stellen nur relativ schwierig. Die Daten, ich glaube, da kann ich für alle EMS und großen OEMs sprechen, die hat jeder. Die ist letztendlich, die sind alle im ERP-System vorhanden. Man muss sie halt richtig nutzen können und man muss KI einführen oder eben Algorithmen, dass man die Daten auch sinnvoll nutzen kann.
Was macht denn KI konkret bei Luminovo?
Also ich meine, ganz, KI ist im Endeffekt ein sehr breiter Begriff, ne? Disziplin, die gibt es schon sehr, sehr lange.
Ja.
Und ich sage jetzt mal, was das heutige gesellschaftliche Verständnis von KI ist eigentlich, sag mal, die letzte Welle von KI, die quasi sich auf den großen Basismodellen, Foundation Models beruft, unter anderem große Sprachmodelle wie GPT-5.1 und so weiter. Wir bei Luminovo haben schon davor, sag ich mal, mit speziell trainierten Modellen gearbeitet, die einzelne Use Cases abbilden. Ne? Das können bei uns zum Beispiel historisch schon die Analyse von Stücklisten, die Analyse von Gerber-Dateien, PCB-Dateien, Extraktion von PDF-Dokumenten, um das wieder zu strukturieren. Also wirklich einzelne kleine Use Cases, die aber sehr, sehr wichtig waren, um die operativen Prozesse zu unterstützen. Ich glaube, jetzt mit diesen, die großen Sprachmodelle haben im Endeffekt zwei spannende Vorteile. Das eine ist, man kann viele neue Use Cases, ohne dass man ein Modell sondertrainieren muss auf irgendeinen Use Case, einfach nur mit einer Instruktion kann man das Modell quasi hinbiegen, sodass es dann jetzt auf einmal ein PDF-Ausleser ist, ohne dass ich einen PDF-Ausleser-Algorithmus extra trainieren muss oder Modelle extra trainieren muss. Das halt ermöglicht jetzt viele neue Use Cases. Unter anderem aber auch zum Beispiel dieses typische Chat-Thema, was wir eben haben, was im Endeffekt einfach eine neue Interaktionsfläche mit einem Tool ist. Ne? ChatGPT ist ja vor allem eine neue Art, mit Daten in Interaktion umzugehen. Und das ermöglicht bei uns natürlich jetzt auch sowas wie, ich kann mit dem Tool jetzt quasi sprechen und es kann mir quasi alle meine Analysen aus dem Tool dynamisch aufarbeiten. Ich kann potenziell auch Daten noch strukturierter auslesen. Ich kann vielleicht auch Verhandlungen unterstützt führen. Also man hat einfach eine neue Art und Weise, mit Tools auch umzugehen. Ne? Mhm. Und das andere Thema mit diesen Sprachmodellen ist halt, und da geht es dann Schritt für Schritt mehr in das, was Stefanie auch meint, in mehr Automatisierung. Man kann Tools natürlich dann auch mehr für sich selber arbeiten lassen im Hintergrund. Ein Tool ist oft, klicke was und die Software macht was für mich. Aber wenn man so ein bisschen mehr in Systemen denkt, dann hat man quasi vielleicht so ein kleines, wenn man jetzt Agent oder Bot, wie auch immer ihn nennen will, durch diesen Sprachkern können diese Themen mit sich selber reden und können quasi selber planen und selber Schritte ausführen. Ne? Und das heißt, ich habe dann die Möglichkeit zu sagen, hey, du bist ein kleines System, du checkst jetzt diese Preise kontinuierlich, du prüfst vielleicht auch noch irgendwelche Texte dazu. Okay. Und wenn irgendeine Anomalie auftritt, dann hol mich rein. Ne? Also man hat auf einmal eine Möglichkeit, so kleine Mini-Arbeiter irgendwie auf die Reise zu schicken und vielleicht die Supply Chain zu prüfen und proaktiver zu arbeiten, als man sonst könnte, weil man müsste ja sonst vielleicht einen Werkstudenten hinsetzen, der jede 3 Stunden diese Daten, die man vielleicht hat, prüft, aber das macht natürlich niemand. Und das sind dann neue Chancen, die man hat. Ne? Also autonomere Bearbeitung von gewissen Schritten und damit einfach mehr Daten analysieren, hoffentlich mehr Insights zu generieren und damit proaktiver zu arbeiten.
Ist das schon was man, also gerade so ein Halbbegriff KI-Agenten, geht das schon in die Richtung?
Genau, also wenn man will, die Definition eines quasi von einem Agent ist quasi, dass man hat einerseits als Kern ein großes Sprachmodell meistens und man hat aber eben keine definierten Prozessschritte. Das ist ein KI-Workflow, wenn man so will, ist quasi ganz klare Prozessschritte und in jedem Schritt, jedem Knoten kann quasi ein kleines KI-Modell drin sitzen. Der KI-Agent hat im Endeffekt keine definierte Prozessschritt, sondern der hat im Endeffekt, so wenn man so will, das kleine Operating System ist auch ein kleines KI-Modell, das die Planungsschritte erstellt und einfach in einem Closed Loop läuft und hat im Endeffekt ein Endziel, zum Beispiel alarmier mich, wenn die Supply Chain sich abnormal verhält, aber es kann quasi selber diese Checks und Schritte, die man macht, eben stellen. Und das ist im Endeffekt dieses agentische Verhalten, dass ich mir selbst Planung, also ich kann, man nennt es React, ich kann reasonen, über was ich zu tun, aber ich kann auch aktiv werden, Actions oder auch Schritte machen. Das ist im Endeffekt so die Kerndefinition eines Agenten. Genau.
Spannend. Wie sind denn digitale Lösungen, wie wichtig halten Sie generell digitale Lösungen, um solche Probleme zu lösen?
Extrem und vor allen Dingen immer zunehmender. Und die Kollegen haben es gesagt, das Datenmonopol haben wir alle. Das heißt, die Daten, die eigentlich dazu notwendig sind, sind mehr oder weniger überall in jeder Firma eigentlich gut vorhanden. Man muss das natürlich ein bisschen differenzieren. Reden wir jetzt über ein Großunternehmen oder reden wir zum Beispiel über die vielen kleinen EMSler, die es da draußen gibt, die vielleicht noch mit einer Excel-Tabelle ihre Planung vornehmen. Da ist das schwieriger, natürlich damit umzugehen. Aber selbst die haben diese Daten. Wir haben schon in alten Zeiten, wie man so schön sagt, immer wieder versucht, die Kunden zu gewinnen. Fangt's frühzeitig an die Leute an einen Tisch zu bringen. Das heißt also nicht nur die Produktion, die da plant, sondern eben auch zum Beispiel die Test- und Inspektionsthemen, was kann ich überprüfen und so weiter. Und noch besser, wir kriegen die Entwicklung schon mit an den Tisch. Und die Entwicklung ist gerade, was dieses Thema anbetrifft, ein Riesenthema. Weil was passiert, wenn ich dann nicht liefern kann? Habt ihr die Bauteile vielleicht nicht vorrätig oder gerade diese Langzeitthemen, dem muss ich ja schon mal vorbeugend irgendwas entgegensetzen, dass ich sage, ich vielleicht ein Steckmodul, was ich auch 10 Jahren noch austauschen kann mit den ganz anderen Modulen, die ich dann vielleicht besorgen kann. Aber die Daten, die sind natürlich riesenwichtig, dass ich die entsprechend aufbereite und entsprechend im Unternehmen auch teile. Schönes Thema KI, was mir neulich untergekommen ist. Die sitzen zusammen, machen ihre Meetings und lassen ihre Meetings über KI zusammenfassen. Genial, was da rauskommt, was man eigentlich weiß, was man eigentlich im Hause schon hat, einen Informationsstand und viel schneller auf die Art und Weise auch wieder an die Leute zurückbringen kann. Also da gibt es schon wirklich tolle Möglichkeiten. Mhm. Man kann das nicht so alles über den Kamm scheren. Ich habe noch neulich gelesen, als wir uns dieses Thema hier vorgenommen haben, habe ich es einfach mal eingekippt in ChatGPT. Da kommen ganz lustige Sachen raus. Man kann Wettervorhersagen in KI mit einbringen. Da könnte ja ein Transport gefährdet sein, der meine Lieferung beinhaltet. Ja. Das ist Schwachsinn, finde ich jedenfalls. Ja. Aber es gibt wirklich viele gute Ansätze, die da helfen können. Da bin ich bei.
Okay. Die Daten, also ich habe ja gerade gehört, oder wir haben es ja gerade gehört, die Daten sind da, man muss sie irgendwie zusammenbringen. Sind die auch von den Voraussetzungen her auch schon in der Qualität vorhanden, um sie dann nutzen zu können? Oder ist das noch ein Thema, dass man sagt, okay, bevor ich da jetzt irgendwie mit KI rangehe, muss ich erstmal bei den Unternehmen dafür sorgen, dass die Daten auch in der Qualität verfügbar sind? Also müssen erstmal überhaupt manchmal Voraussetzungen geschaffen werden, um das wirklich so eine Lösung einsetzen zu können?
Bei unseren Projekten ist das so. Ja. Die Datenqualität ist öfters nicht gegeben, aber das gehört dazu, die zu schaffen. Das ist einfach ein Teil des Projektes, in dem wir Daten aufräumen und miteinander definieren, wie sie zu sein haben. Und das ist kein nennenswertes Thema auf unserer Seite.
Das ist kein großer Aufwand.
Das ist weder ein großer Aufwand noch eine wirkliche Hürde. Und ich halte es für falsch, wenn Unternehmen versuchen, die Daten alleine aufzuräumen, weil dann hören wir häufiger, dass man dafür ein halbes Jahr plant oder länger, um Daten aufzuräumen. Das ist bei uns in dem Projekt in 3-4 Wochen ist das implizit einfach mitgeschehen, nebenbei. Okay. Und ich würde gerne noch erwähnen zum Thema externe Supply Chain. Wir haben eine Funktionalität, nennen wir OEM Edition. Das heißt, wir bieten die Möglichkeit, dass ein Unternehmen, das mit Fremdfertigern arbeitet, über unsere Software Einblick in den Auftrag beim Fremdfertiger bekommt. Wenn wir über Resilienz reden, dann möchte ich gerne, wenn ich jemanden beauftrage, für mich zu fertigen, möchte ich gerne wissen, wie ist denn seine Planungsqualität, was meine Aufträge angeht. Diese Transparenz zu schaffen, ist extrem wertvoll. Mhm. Ich kann sehen, ob mein Fremdfertiger seine Aufträge wirklich im Griff hat oder nicht. Das heißt, ich kann dann auch proaktiv steuern und kann Probleme erkennen, bevor sie Wirkung entfalten und kann sie beseitigen.
Ich glaube aber ganz viele Kunden von einem klassischen EMS, die möchten das gar nicht, sondern die wollen eine Partnerschaft, wo sie sagen, da habe ich einen Partner, da kann ich mich zu 100% drauf verlassen, dass der weiß, was er macht und wie er es macht und ich da nicht noch eine Kontrollinstanz installieren muss, die meinen Lieferanten überwacht. Da bin ich immer ein bisschen skeptisch, weil genau dafür ist ja eigentlich der Dienstleister da, egal ob es jetzt ein Datenlieferant ist oder ob es ein Produktlieferant ist, dass jeder seinen Arbeitsbereich wirklich im Griff hat und nicht einer, der ganz am Ende sitzt, die komplette Wertschöpfungskette im Blick haben muss, weil ich glaube, dafür ist es inzwischen viel zu komplex, das kann keiner mehr leisten.
Also ich kann das verstehen, dass du das sagst und ich würde das sofort unterschreiben. A, wenn die Lieferperformance stimmt, dann ist die Notwendigkeit nicht da und wenn ihr autark handelt. Also wir haben einen Kunden oder eine Kunden-Lieferanten-Beziehung, da ist es so, dass der Kunde, also der OEM, liefert Beistellmaterial. Das heißt, der EMS leidet, wenn er die Beistellung nicht bekommt. Dort haben wir die OEM Edition auf beiden Seiten realisiert. Das heißt, wir tauschen zwischen den Systemen vollautomatisch Daten aus und beide Seiten haben jetzt vollautomatisch diesen Zustand im Blick, ohne dass sie, wie sie es in der Vergangenheit gemacht haben, mit Excel-Tabellen arbeiten und Fehlteillisten erstellen und austauschen. Ist nicht mehr notwendig. Das heißt, beide Seiten profitieren durch weniger Arbeit, durch gestiegene Transparenz und automatischen Datenaustausch. Was ist passiert? Die Planungssicherheit ist messbar gestiegen für den EMS, weil die Beistellungen in der deutlich höheren Qualität kommen. profitieren beide Seiten davon. Aber du hast recht, in dem Moment, wo die Performance stimmt und ihr autark agiert, ist es nicht notwendig.
Also Vertrauen, Kontrolle ist das Spannungsfeld.
Okay. Ja. Eine Ergänzung zum Thema Daten, finde ich noch ganz interessant. Ich glaube, es gibt ja zwei Problemfelder. Das eine ist einfach mal die interne Eingabe von meinen Daten und was auch immer in meinem ERP oder CRM-System ist einfach schlecht, ne? Und das heißt, da muss ich irgendwie normalisieren und aufräumen. Das andere ist aber eben der Teil von aufräumen, der heißt Verbindungen schaffen, ne? Bei Elektronik ist es ja so, wir beziehen halt also aus einem Katalog, 2 Milliarden Katalog, ne? Also 2 Milliarden Bauteilkatalog. Und ich glaube, und ganz oft ist es eben in den ERP-Systemen, hat man natürlich die führende Sachnummer, die ist die TQ-Nummer, wie auch immer, eine SAP-Nummer. Und dahinter hängen aber ja explizit in der Elektronik Bauteile mit Bauteilbezeichnungen, mit genauen Order-Codes und so weiter. Und ich sehe das, also eine der Kernherausforderungen ist immer genau das, das heißt einfach, das sind einfach Freitextfelder. Wenn man Glück hat, sind die einzelnen echten Materialnummern, die dahinter stehen, noch in Einzelfeldern aufgezeichnet. Meistens sind die aber in einem langen Textfeld. Man weiß gar nicht, ob hinter der Sachnummer eigentlich jetzt das Jageo oder das Murata-Bauteil steht. Und was man da eigentlich will, ist, dass dieser Sachtext erstmal, dass der verbunden wird mit dem echten globalen Bauteil, dass man weiß, das ist eine 1-zu-1-Korrespondenz. Dann hat man auch Obsoleszenzen, dann herrscht diese Verbindungen. Aber ich glaube, das ist eigentlich diese alles, was an Freitexten sind, die aber nicht, wenn es interne Meeting-Notes sind, KI-Meeting-Notes, ne, dann sind die ja meine, das ist ja fein. Aber wenn es eigentlich Datenfelder sind, die irgendwo verbunden sind mit anderen Akteuren, und ich nicht weiß, wenn sich das hier ändert, aber mein Freitext ist immer noch mein Freitext. Ne? Und diese Verbundenheit, das ist meines Erachtens der Knackpunkt. Ja? Das geht dann weiter mit Hersteller kauft Hersteller auf, ne? Dann hab ich das migriert. Und wenn man das mal sauber hinbekommt, dann ist, glaube ich, viele Probleme gelöst.
Ja. Okay, also schon, man muss das Unternehmer vorher so seine Hausarbeiten machen.
Ja, beziehungsweise das können die vielleicht auch gar nicht alleine, ne? Weil es, glaube ich, auch, weil Andi sagt, ist halt klar, meistens haben die Leute vielleicht intern nicht die Fähigkeit, mal aus dem SAP-Daten rauszuleiten, das zu normalisieren und so. Da gibt es dann halt Leute, die mit Daten jonglieren, gut arbeiten können. Aber auch so das andere nach extern verbinden, da braucht es halt irgendwie auch Tools oder Leute, die sich mit der Datenbank auseinandersetzen können, weil das kann die Leute nicht im Silo. Ich kann niemanden einsperren ohne Internetzugang und sagen, validier mal all diese Bauteilnummern. Das funktioniert halt nicht, ja.
Auch da kann ich bestätigen, wir haben immer wieder die Situation, diese Artikelstämme sind historisch gewachsen. Klar. Die MPNs sind im Fließtext und wir haben in unserer Software eine Funktion, die heißt Verfügbarkeitsprüfung. Das heißt, der Kunde kann auf Knopfdruck sehen, bei welchem Distributor Ware liegt, frei verfügbar. Und es ist zunächst mal eine Hürde, weil diese MPN ja gar nicht separat vorhanden ist. Was Sebastian meint, ist, die MPN muss in einem separaten Feld stehen, damit wir sie identifizieren und verarbeiten können. Und die Aufbereitung dieser Artikelstämme, egal ob das 50 oder 70, 80.000 Artikel sind, ist eine Sache, die wir machen relativ schnell, weil wir die Methodik, die Systematik entwickelt haben, wie das geht. Und wir separieren dann die Daten. Auch wenn der Kunde sie im ERP nicht separat verwalten kann, können wir über Zusatztabellen dann diesen Match hinkriegen zwischen IPN und MPN. Und ab da ist es operationalisierbar. Ab da können wir damit rechnen.
Aber letztendlich auch hier, kann KI mit unterstützen. Absolut. Also letztendlich, ob jetzt hier ein Punkt ist, ein Komma, ein Hashtag, das ist ja das Schöne. Die KI, die erkennt es, die kann es modifizieren, die kann letztendlich alle potenziell möglichen Alternativen konfigurieren und durchchecken. Und das erleichtert uns natürlich massiv das Leben, weil wir haben teilweise Komponenten, die sind 30 Jahre bei uns angelegt und die gibt's aber immer noch. Die sind teilweise immer noch im Einsatz und wir beschaffen die immer noch. Da gab's dann natürlich 5 Herstellerübernahmen, da hat sie der Punkt oder das Leerzeichen schon 5-mal verändert, aber man hat trotzdem die Möglichkeit per KI alle diese Alternativen immer noch zu überprüfen und zum Beispiel dann auch als Herstellerteilenummer im Bauch von einer übergeordneten Nummer zu speichern und dann für die Zukunft da auch immer wieder nutzbar zu gestalten.
Ich würde noch gerne auf ein Thema zu sprechen kommen, was natürlich auch immer so ein bisschen wie so der große rosa Elefant immer hier rumschwebt, ist natürlich auch das Thema Regulatorik. Ich glaube, das ist natürlich was natürlich da beschweren sich sehr viele Firmen drüber oder viele Firmen haben damit zu kämpfen. Eine Regulatorik, die sich auch immer wieder ändert. Gibt's da Ansätze, auch vielleicht über so einen datengetriebenen Ansatz, wo man sagt, okay, damit dann hat man wenigstens auch schon mal eine Basis, um auch dieses Thema Regulatorik anzugehen. Aber vielleicht erstmal kurz die Frage, wie groß ist denn der Druck tatsächlich durch die Regulatorik, also jetzt aus Ihrer Sicht?
Riesig. Ja. Also das ist eigentlich so das größte Damoklesschwert, das über uns steht, mit der Abhängigkeit von Taiwan, mit Taiwan-China-Konflikt. Aber letztendlich, das ist das, was uns in Europa eigentlich die Wirtschaftlichkeit immer mehr nimmt. Es wird immer mehr, anstatt dass man wirklich mal sagt, man baut Bürokratie ab und versucht, dass wir global wieder wettbewerbsfähiger sind, kommt eigentlich jedes Quartal nochmal irgendwas Neues on top. Und das Problem ist halt immer, diese Regulatorik trifft den Letzten in der Lieferkette, der eigentlich die wenigsten Einflussmöglichkeiten hat und die wenigsten Daten von den Ursprungskomponenten, anstatt dass man wirklich sagt, man setzt mal was auf, was standardisiert wäre, was für den Komponentenhersteller dann wirklich auch verpflichtend wäre, global, und nicht immer nur regionale Netze, die dann letztendlich den Vorteil, den wir in Europa haben, total hemmen.
Die Unternehmen, mit denen Sie nicken schon, zustimmen?
Kann man nur zustimmen. Also das, glaube ich, die Thematik, die ja auch gerade, sagen wir, der Politik recht hochgeschoben wird, und da einfach Abbau der Bürokratie heißt, wie man so schön sagt, wenn es nur das wäre, das ist in uns allen drin, in vielen Regulierungen. Sie können einen Handyvertrag abschließen wollen, Sie kommen nicht mal an den Vertragsgeber heran. Also das ist schon komplex für ein Unternehmen, wenn Sie da 10 Stück bräuchten, dass jemand den ganzen Tag oder 2 nur beschäftigt. Und genauso ist es mit dem Ausfüllen von bestimmten Bedürfnissen, von irgendwelchen Katalogen, die gerade für kleine Firmen nicht mehr schaffbar sind. Sie haben das Personal für sowas überhaupt nicht, müssen es aber tun. Andererseits können Sie auch Großunternehmen nicht mehr versorgen. Und jetzt kann es durchaus sein, dass eine Firma mit 20, 30 Leuten durchaus Lieferant für einen großen automotiven Hersteller ist, der das natürlich abfordert, seine Portale dazu zur Verfügung stellt. Sie kommen da nicht mehr hinterher. Das ist so viel Aufwand geworden, diese Dinge alle einzupflegen. Und es sind noch Sachen dabei, die absolut unnötig sind und die vielleicht zum Beispiel im Geschäft mit Amerika automatisiert auf Sie zukommen, ob Sie das brauchen oder nicht. Es wird einfach ein Häkchen für ein Jahr gesetzt und Sie müssen die Papiere liefern, sonst kommt man da nicht weiter. Und das ist wirklich eine Riesenhürde, glaube ich, auf jeden Fall. Da muss was passieren.
Mal abgesehen davon, ob wir jetzt darauf warten, dass von politischer Seite was passiert oder nicht, habe ich jetzt vielleicht durch solche datengetriebenen Lösungen da eine Möglichkeit, da auch in einer gewissen Weise besser darauf reagieren zu können oder damit mit diesen regulatorischen Anforderungen umgehen zu können?
Ja, also ich denke, wie gesagt, ich meine, schön wäre es eigentlich, wenn die Regulatorik, die eingeführt hat, ganz klar so der, sag mal, Trade-off zwischen Nutzen und quasi Kosten irgendwie mal sinnvoll aufgebaut wird. Ich habe, das ist, glaube ich, was du sagst, ist so, dass manchmal ist das, glaube ich, der Nutzen-Kosten-Faktor nicht wirklich gut durchgerechnet. Und wenn man dann sagt, man will dieses einführen, die Regulatorik, dann vielleicht auch mal von Anfang an mitdenken, wie kann man das dann so schon vorbereitend umsetzen, dass es vielleicht den Unternehmen nicht komplett auf die Füße fällt und einfach 5 neue Mitarbeiter eingestellt werden müssen, um der Compliance nachzukommen. Mhm. Ja. Und genau, ich glaube, auch wieder hier, Tools können da eine sehr gute Brücke sein. Ich meine, Stefan, diese COGD macht ja auch Compliance und Obsolescence. Das heißt, oft bei den Elektronikbauteilen, das ist ja sind diese Datenbanken eben auch schon, die sich damit beschäftigen, um auch diese ganzen Compliance, diese Karotte, die immer weiterfährt, und dann gibt es wieder neue REACH-Verordnungen, neue Substanzen, da nachzuziehen und die dann auch irgendwie auszuweisen. Kostet natürlich auch irgendwie irgendwas Geld, aber dann hat man zumindest das abgedeckt. Ne? Und ich glaube, gute Datenlieferanten zu haben, idealerweise auch hier schon eine engere Abstimmung mit den Herstellern, dass dieses Ausweisen vielleicht auch sofort erfolgt, dass man da nicht irgendwie wieder Leute in Indien haben muss, die Datenblätter abtippen. Das würde ja, was passiert, ja. Mhm. Und das wäre an sich schön, wenn man da diese Kette von, okay, was brauchen wir als Regulatorik, hier vielleicht Bescheid geben, kannst du das als irgendwie XML, was auch mal digital zur Verfügung stellen, damit das auch eingelesen werden kann. Diese Brücke denken, bevor man irgendwie das Damoklesschwert fallen lässt, das ist sinnvoll. Und natürlich kann aber dann auch, selbst wenn es dann leider unstrukturiertes Datengut ist, kann man natürlich mit Tools auch helfen. Ne? Das heißt, im Supplier Onboarding einfache Tools, wo Dokumente reingekippt werden können vom Lieferanten, Sachen werden ausgelesen und diese administrative Hürde wird abgebaut oder eben gute Datenbanken integrieren. Das kommt wieder zusammen, Daten verbinden und manuelle Prozessschritte, die dann vielleicht doch noch nötig sind, möglichst gut zu automatisieren. Und ich glaube, dann kann man der Sache vielleicht Herr werden, aber idealerweise hat man das vorher schon mitgedacht.
Wir sollten vielleicht auch überlegen, mit welchen Maßnahmen wir global überhaupt einen Effekt erzielen. Weil wir versuchen hier in Europa Dinge perfekt zu machen, aber ignorieren, dass die Welt drumherum anders tickt. Wir schwächen uns wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig, wir können nicht mehr schnell genug agieren, weil die Regulatorien uns erdrücken. Aber was ist der Effekt global? Ich glaube, wir sind uns einig, CO2-Ausstoß sollte reduziert werden. Aber wenn wir in Europa aufhören zu existieren, hat das global jetzt nicht wirklich einen Rieseneffekt. Also sollte man aus der europäischen Sicht vielleicht erstmal versuchen, globale Einigkeit zu erzielen, was wirklich Sinn macht. Und wenn alle an einem Strang ziehen, dann ist es okay und dann erzielt es auch eine Wirkung. Aber wenn wir in Europa versuchen, die Welt zu retten, wird das nicht gelingen.
Die Frage ist nur, ob man so lange warten kann, bis man global irgendwie eine Strategie hat. Das ist wahrscheinlich fast die Quadratur
des Kreises, oder? Traurig, dass wir es nicht haben. Sehr, sehr traurig.
Ja, ja.
Aber wir werden es trotzdem nicht retten, so schlimm das ist.
Ja,
es macht natürlich überall die Impulse. Und die Impulse müssten halt einfach global gesetzt werden und halt nicht nur aus Europa. Das stimmt, ja. Aber letztendlich, es gibt Möglichkeiten, also wir als COGD zum Beispiel gemeinsam mit dem FED und FBDI, wir haben eine Kampagne, eine Initiative gestartet, um das ganze Thema Bürokratisierung wirklich abzubauen, um so Themen wie es gibt einfach mal zu hinterfragen. Letztendlich diese ganzen Initiativen, die sind vielleicht theoretisch gut gedacht. Da hat sich jemand wirklich überlegt, es wäre sinnvoll zu wissen, welche Materialien sind denn in meinen Produkten drin. Macht ja auch Sinn. Aber letztendlich ist halt immer der EMS oder der Endkunde in der Verpflichtung. Wir bräuchten halt eigentlich die Full Material Declaration auf Komponentenebene ganz am Anfang, einfach global. Dann hätten wir diese ganzen Themen nicht. Dann könnten wir problemlos die ganzen Daten einlesen, die Informationen sauber intern weiterverarbeiten und könnten dann am Ende auch akute Kreislaufwirtschaft generieren, indem wir sagen, so viel wie möglich von den Materialien wirklich wieder auslösen, wenn dann das Produkt am Lebensende ankommen ist. Aber so ist es natürlich immer schwierig, als Letzter dann zu deklarieren, wie viel Prozent Gold oder Silber ist denn jetzt in meiner Baugruppe, wenn ich halt von meinen großen Herstellern die Informationen gar nicht habe. Dann muss man halt immer die zerstörende Prüfung machen.
Okay. Was glauben Sie, wenn wir jetzt mal so einen kurzen, es ist ja im Moment, die Entwicklungen sind ja alle so schnell, deswegen ist es ganz schwierig, so in die Zukunft zu schauen, aber wenn wir uns mal das Produktonika-Intervall vornehmen, also 2 Jahre, was glauben Sie, wird sich dieses Thema in den kommenden 2 Jahren entwickeln?
Also wir hoffen definitiv, dass es sich in unsere positive Richtung entwickeln wird. Es gibt ja auch schon wirklich die ersten Hersteller, die inzwischen den kompletten CO2-Footprint teilen, die Full Material Declarations zur Verfügung stellen. Und wir hoffen, wenn einfach der ein oder andere große Player das anbietet, dass alle anderen letztendlich gezwungen sind mitzuziehen, um für Kunden wirklich auch den Mehrwert zu generieren. Weil das sind dann auch die Partner, wo ein OEM-Hersteller wirklich drauf setzt und sagt, hier kriege ich meine Informationen, der Lieferant oder der Hersteller ist zuverlässig, auf den setze ich dann auch für die nächsten Entwicklungsprojekte beispielsweise. Und so hoffen wir einfach, dass Stück für Stück alle Hersteller dann mehr und mehr in die Richtung gehen und die Daten und Informationen zur Verfügung stellen.
Es wäre vielleicht auch denkenswert oder wünschenswert, wenn das die Produzierenden auch täten, dass sie sich mehr zusammentun in dem Bereich, weil mir überlegt, wie viele Lohnfertiger es alleine in Deutschland gibt und wie viele kleine dabei sind, die ja gar nicht diese Macht ausüben können, auch nicht diese Anforderungen stellen können, dass es da in diesen Gremien auch mehr Möglichkeiten gäbe, diese Kleinen zu vereinigen und dann die Werkzeuge gemeinsam zu nutzen und dann ganz anders auftreten zu können. Das könnte ich mir vorstellen, wäre sehr hilfreich. Und wir brauchen diesen Mittelstand und diese kleinen Firmen sehr wohl. Also wäre vielleicht auch eine Idee.
Was glaube ich eine Hoffnungsschimmer ist, wenn man es schafft, diese erstmal gefühlte Bürde, ja, ich stelle die Full Material Declaration oder so bereit und so, wenn man das immer schafft, auch in nicht auch in eine Opportunity umzumünzen, ne, weil zum Beispiel einerseits kann ich jetzt sagen, ich gucke mir die Full Material Declaration nur an, weil ich es muss wegen Compliance, ne,
ja.
Aber ich kann auch, wenn ich zum Beispiel im Einkauf bin, sag, hey, vielleicht hilft mir das, ich kann dann alle einzelnen Materialien, die Rohstoffpreise tracken und habe damit ein Signal vielleicht, Wie wird sich der Preis entwickeln von diesem Bau? Und habe auf einmal irgendwie eine Einkaufsinformation, die ich sonst nicht hätte. Und ich kriege auf einmal, gehe weg aus dieser Schublade nur scheiß Regulatorik, so, und habe auf einmal irgendwie ein wertvolles Verhandlungssignal. Und das ist nur ein Beispiel. Und ich glaube, viele von diesen Datenpunkten, wenn man da so eine, irgendwie so ein Win-Win erzeugt, wo es ein Abfallprodukt vielleicht gibt, was positiv ist, dann kriegt man vielleicht auch einen anderen Spin auf die Kiste.
Ja? Ist ein sehr schöner, interessanter Aspekt, immer nicht nur das notwendige Übel zu sehen, sondern zu sagen, okay, wie kann ich davon auch letztendlich
was
auch
Chancen, die daraus entstehen, auch
profitieren. Ja, genau. So, wenn Sie jetzt noch was dazu sagen, dann hätten wir eine schöne Abschlussrunde und dann, wären wir am Ende. Also, nochmal Ihr Statement.
Ich kann mich dem nur anschließen. Wir sollten die Chancen, die wir haben, nutzen. Wir sind ein Land mit vielen klugen Köpfen und wir sollten jetzt wieder die alten Tugenden, die alten Werte wieder ausgraben, die dieses Land groß gemacht haben, und sollten anpacken und fleißig nach vorne arbeiten.
Okay.
Das gefällt mir gut.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich für die Diskussion. Ich habe noch ein paar Themen auf dem Zettel, aber wir kommen leider mit der Zeit da nicht hin. Wir hätten auch noch hier ein paar Stunden weiter diskutieren können. Also vielen Dank für die spannende Diskussion. Ja, und wir sehen, ja, die Lieferkette ist zwar unter Druck und sowohl intern als auch extern, aber die Daten, um das Ganze zu lösen, sind da auch jetzt wieder intern, sowohl extern. Man muss die Datensilos halt aufbrechen und darauf können dann auch entsprechende technische digitale Lösungen aufsetzen. Also das kann Anja dann auf jeden Fall mal optimistisch stimmen. Dann vielen Dank fürs Zuschauen.